Kontext 21. Vom alten Glück zum schlanken Faschismus. Am 27. und 28. April 2001 fand in Wien der Kongress vom Postfaschismus zum demokratischen Faschismus statt, der vom kritischen Kreis und anderen Gruppen organisiert wurde. Im Einladungstext zu diesem Kongress stand zu lesen: Der demokratische Faschismus bricht mit der historischen Form des faschistischen Verhältnisses von Bürgern und Bürgerinnen bzw. Volksgenossen und Genossinnen und Staat. Während der traditionelle faschistische Staat der absolute Souverän ist, der seine Macht aus dem Bündnis mit seinen Bürgern und Bürgerinnen in Abgrenzung gegen äußere und innere Feinde gewinnt, erscheint im demokratischen Faschismus zusehends der starke Staat selber als Feind. Dennoch ist das nicht einfach eine Parallele zum Liberalismus. Denn das Individuum im demokratischen Faschismus wird nicht einfach als freier und gleicher Bürger, als Bourgeois, der seinen Geschäften nachgeht, begriffen, sondern als Ministaat, der gemeinsam mit den anderen Ministaaten eine populistische Bewegung konstituiert, die weiß, was richtig ist und daher auch dem Gesamtstaat reinreden kann, wenn dieser womöglich beginnt, gegen das gesunde Volksempfinden zu agieren. Der ideale, wenn auch nicht einzig mögliche Führer dieser populistischen Bewegung ist Haider, ein Führer von individuellen Ministaaten, die Verbindung von ihnen mit dem zu verschlankenden Gesamtstaat. Zentrales Moment der demokratischen Volksgemeinschaft ist die Verinnerlichung von Herrschaft. Ist diese Verinnerlichung nahezu vollständig vollzogen, so ist die adäquate faschistische Herrschaftsform die direkte Demokratie. Soweit der Einladungstext. Uli Krug, Redakteur der Berliner antideutschen und wertkritischen Zeitschrift Bahamas, hielt auf dem Kongress ein Referat unter dem Titel »Schlanker Faschismus – Ein neues Bündnis zwischen Mob und Elite«, das wir im Folgenden dokumentieren. Er greift die Überlegungen aus dem Einladungstext auf, äußert Kritik an der Art der Verwendung des Begriffs demokratischer Faschismus und formuliert einige grundsätzliche Überlegungen zum Verhältnis von Faschismus und Demokratie, von Nationalsozialismus und Postfaschismus, von klassischem Liberalismus und sogenanntem Ordo wie Neoliberalismus. Das Referat von Clemens Nachtmann über den Albtraum der direkten Demokratie, das unmittelbar an Krugs Überlegungen anknüpft und diese ergänzt, bringen wir in einer weiteren Sendung.
Wenn der an die Macht gekommene historische Faschismus, am deutlichsten in der Form des großdeutschen Nationalsozialismus, sich durch massiven Staatsinterventionismus und hierarchische Durchorganisierung der Gesellschaft auszeichnet, wie passt dann jemand ins Raster Faschist, der Entstaatlichung und soziale Selbstverantwortung fordert? Die durchaus zutreffende Beobachtung, dass Schröder, Blair und Haider sich eigentlich nur dadurch unterscheiden, dass Letztgenannter seine Klientel unverblümt altbraune Duftmarken zum Deregulationsprogramm hinzugibt, stiftet die genannte Verwirrung. Sieht man mit Recht, mit gutem Recht sogar, in Kooperatismus und Staatsökonomie, die in Österreich natürlich im Postfaschismus noch ausgeprägter sich gestaltete als im Nachkriegsdeutschland, einen direkten Nachfahren des Faschismus, eben den Postfaschismus am Werk, so muss ein selbsternannter Systemgegner wie Haider doch entweder ein Beleg dafür sein, dass der Faschismus keine Option für die Krisenlösung mehr darstellt. Als ob Faschismus und Krise nicht den Normal-, sondern den Ausnahmezustand des Spätkapitalismus darstellten. Oder, die andere Lesart, dass die Ära des Postfaschismus sich zugunsten einer neuen Art Faschismus zu Ende neigt, des Demokratischen, wie ihn die Veranstalter in ihrem Aufrufstext bezeichnen. Sehr richtig, meiner Meinung nach, wird festgehalten in diesem Text, dass, ich zitiere, die neue österreichische Regierung das Gemeinschaftsstiftende der Sozialpartnerschaft beibehalten will, ihr materielles Substrat hingegen, die relativ komfortable Alimentierung der abhängigen Beschäftigten, überwinden will und weiter, dass es falsch ist, Haider nur einen Faschisten oder nur einen Demokraten zu nennen. Richtig ist auch, dass die Erscheinungsform der sogenannten postfaschistischen Demokratie sich unter Bedingungen verschärfter Standortkonkurrenz eben auch innerhalb des Nationalstaats durch Konsolidierung der Haushalte, wie es heißt, und epochal sich verschärfender Überflüssigkeit und Austauschbarkeit von Arbeitskraft verändern. Irreführend aber ist meiner Meinung nach der Begriff demokratischer Faschismus insofern als Gegenbegriff zum Postfaschismus, wenn er dazu dienen soll, wie es im Aufrufstext heißt, ein Paradox zu fassen. Ein Paradox, das darin bestehe, dass jemand zugleich Demokrat und Faschist ist. Denn dies ist kein Paradox. Der Faschismus, und das wird unsere Hauptthese sein, war und ist schon immer ungemein demokratisch. Das Missverständnis, dass es erst eines Haiders und der mit seinem Namen verbundenen Verschlankungskuren des Sozialstaats bedurft hätte, damit, ich zitiere, die Demokratie mit Haider endgültig zu sich selber käme und zugleich ihren historischen Widerpart, den Faschismus, integriere. Als ob nicht insbesondere der NS die bislang tödlichste Konsequenz des Systems des gleichen und freien Tauschs gewesen wäre. Konsequenz insofern, als dass die ideale Gleichheit vor Tausch und Recht, Grundlage der Demokratie, in ihrem eigenen Prozess, in ihrem eigenen Fortschreiten, die materiale Gleichheit vor Blut und Rasse, Postulat des Faschismus, nach sich zieht. Und diesen Umschlagspunkt von Gesellschaft längst hinter sich hat. Dass wir also im Postfaschismus nicht im Sinne einer abgeschiedenen Vergangenheit uns befinden, sondern im Sinne von Resultaten, die nicht mehr reversibel sind und die die Gegenwart bis in die Poren der Einzelnen hinein bestimmt. Aufgrund der genannten Unklarheiten der Beziehungen zwischen Demokratie respektive Liberalismus und Faschismus respektive Nationalsozialismus wollen wir nicht nur über Formveränderungen sowohl der faschistischen Mobilisierung als auch des postfaschistischen Staates selber sprechen, sondern zunächst die Kontinuität der faschistischen Epoche, wie wir sie nennen wollen, von Hitler bis Haider herausarbeiten. Eine Epoche, die mit dem unwiederbringlichen Untergang der liberalen Konstitution von und der Konstellation zwischen Proletariat, Bürgertum und Staat begann und trotz tiefgreifender Formunterschiede, die niemand leugnen möchte, zwischen NS, Kooperatismus und Neoliberalismus einige durchgängige Merkmale aufweist, die sich heute so deutlich wie schon lange nicht mehr zeigen. Zumindest dann, wenn man NS und Postfaschismus nicht allein unter dem Blickwinkel der Staatskonjunktur und der auf Defizit gegründeten Vollbeschäftigung betrachtet, sondern eben unter einem anderen Blickpunkt, dem Blickpunkt der negativen Integration, wie in der Bahamas 31 gewählt wurde, um das Phänomen des Parteienskandals in der BRD und den Aufstieg der FPÖ in Österreich zu kennzeichnen. Ein Begriff, um den meine Ausführungen im Weiteren kreisen werden. Hier nur so viel dazu bereits. Für die faschistische Konstitution wie Konstellation, von der ich gerade sprach, ist nicht so sehr entscheidend, was es vernünftigerweise für den Einzelnen zu gewinnen gäbe, sondern die Angst. Die Angst, dass man beim Verlieren zu früh drankommen könnte oder zu nah am Abgrund sich befände. Was nicht heißen will, dass der Nationalsozialismus oder auch der Postfaschismus ein materielles Substrat im Sinne einer mehr oder minder komfortablen Staatsalimentation besäße. Aber es ist eben auch nicht so, dass mangelnder Komfort der Integration selbe in Frage stellen würde. Vielmehr zeigt sich der Grad von Internalisierung von Herrschaft dann am stärksten, wenn die Benefits von Staats wegen kärglich werden und die Gemeinschaft um ihrer selbst willen verfolgt und bekämpft. Vielleicht ist es sogar so, und das wäre eine Folgethese, die ich gerne aufstellen würde, dass im plebiszär neoliberalen politischen Gewand und in der authentisch egalitären Konkurrenzkultur der 90er Jahre, für die Haider steht, wie kommen es weiter, die allerursprünglichsten Züge und Effekte des Nationalsozialismus wieder aufscheinen. Vielleicht ist es sogar so, dass der einstmals kollektiv organisierte Amoklauf der Judenverfolgung beispielsweise sich in den Alltag aller Einzelnen verlagert und dort von fast schon entideologisiert sich in wahlloser Gewalttätigkeit und Diskriminierung austobt. Wenn auch willkürlich scheinende Feindbesetzungen eben doch nicht zufällig sind, denn der permanente Kampf konstitutiv rassistischer und antisemitischer Staatsbürger bündelt sich periodisch fast schon selbsttätig und in steigender Frequenz zu immer neuen, wenn auch im Vergleich zu den früheren amorphen Volks- und Staatskampagnen gegen Seuchen und Schädlinge. Schädlinge am Ganzen. Jenem Ganzen, das gleich wie schlank auch immer stets noch die Einheit von Volkskörper und Interventionsstaat ist. das Funktionieren eines faschistischen Anti-Etatismus, wie ich ihn nennen möchte, der Ideologie Haiders und Schröders, der Abschied vom relativen Komfort des Korporatismus und der repräsentativen Spielart der Demokratie, bedarf, wenn man diesen Thesen folgt, keiner faschistischen Partei oder eines Reichsparteitags. Wer danach Ausschau hält, kann sich in Ruhe zurücklehnen und uns für Spinne halten. Wessen es aber bedarf, würde ich sagen, ist allein das automatisierte Ressentiment gegen alle und jeden, kanalisiert gern in althergebrachten Feindbildern. Daran fehlt es nach 70 Jahren faschistischer Epoche wahrlich nicht. Vielmehr erscheint eine Feststellung Georg Seslins sehr plausibel. Die Faschisierung, ich zitiere, die Faschisierung der Wahrnehmung und der Handlungsanleitungen war bei vielen deutschen Menschen und so bei einer Reihe derer, die ich kenne, 1945 noch gar nicht abgeschlossen. Es ist möglich, dass es 1965 mehr echte Faschisten in Deutschland gab, und ich vermute in beiden Teilen des Landes, als 1945 und 1985 noch einmal mehr als 1965. Gut, ich will noch mal kurz auf das Verhältnis Faschismus und Demokratie zurückkommen, weil, ich zitiere noch einmal aus dem Aufruf, eine Diskussion über das Verhältnis von Faschismus und Demokratie in den postnationalsozialistischen Gesellschaften nicht möglich ist, ohne das Verhältnis von Liberalismus und Nationalsozialismus am Anfang desselben zu erklären, möchte ich den Grundlagentext hierzu, wie mir scheint, Horkheimers 1938 erschienener Aufsatz »Die Juden und Europa« heranziehen. Nicht zuletzt, um eben einige Grundzüge des Nationalsozialismus herauszuarbeiten, die den Begriff der negativen Integration, wie er bereits kurz anklang, verdeutlichen sollen. Negative Integration, die das Pfund darstellt, mit der sowohl der neoliberale Faschismus als auch europaweit regionalistische oder separatistische Spielarten desselben wuchern. Vor einer Diskussion dieses Verhältnisses aber bedarf es auch einer kurzen Verständigung über das Verhältnis von Faschismus und Nationalsozialismus. Nicht nur gilt es, eine faschistische, nachbürgerliche, volksstaatliche Epoche von einer liberalen, bürgerlichen, wenn man so will, voretatistischen Epoche des Kapitalismus zu scheiden, sondern auch den Faschismus als Gesamtepoche vom Nationalsozialismus, als deren frühen Gipfelpunkt. Den Faschismus kann man grob als progrediente Entfaltung der barbarischen Potenzen der kapitalen Subjektkonstitution beschreiben. Ich möchte dazu kurz auch wieder ein Grundlagenwerk meiner Meinung nach zitieren von Joachim Bruhn. Ich zitiere: Im Rassismus halluziniert der Bürger seinen Untergang in krude Natur. Im Antisemitismus seine Liquidation durch den hypertrophen Geist, den Wirt. Die im Rassismus so allgemeine wie diffuse Angst vorm Verschwinden seines Subjektcharakters im plump-kreatürlichen kommt im Antisemitismus mit der allerdings spezifizierten und exakt adressierten Furcht vor der Auflösung seiner Subjektivität durch die geheimnisvollen Mächte des Abstrakten überein. Das ist auch das, wenn wir weiterhin von Ressentiment sprechen werden, was da mitzudenken ist. Der großdeutsche Nationalsozialismus ist also auf dieser Grundlage ein epochaler, vorweggenommener Gipfelpunkt, weil in ihm jenes konstitutive Ressentiment des Objekte und die Staatsräson des Volksstaates in eins fallen, nach den Worten von Ulrich Endewitz, in einem vom Wahnsinn geschüttelten Leviathan kulminieren. Dass nach einer solchen Kulmination die deutschen und österreichischen Zustände, derer andere westliche Gesellschaften ähneln und doch nicht dieselben sind, hatten bereits Anjuli und Brückner in einem anderen Grundlagentext der Transformation und Demokratie aufgezeigt. Zu einer Zeit immerhin, als gerade erst leise Zweifel am Fortgang des Wirtschaftswunders aufkeimten. Dass Wohlfahrtsstaat und Krisen- bzw. Notstandsstaat, wie es dort heißt, prinzipiell aus einem, nämlich demokratischen Holz geschnitzt sind, Notstand die Demokratie nicht gefährdet, sondern ihren Charakter gerade erst zum Vorschein bringt, tritt schärfer hervor, ich zitiere aus diesem Buch, in Ländern mit einer schwachen liberalen Tradition und einer umso stärkeren obrigkeitlichen Belastung wie Deutschland, was natürlich für Österreich nicht minder gilt. Brückners und Anjulis Einsichten wird von ihrer Hellsichtigkeit nichts dadurch genommen, dass ihr politischer Kontext der eine durch potenziell aufrührerische Massen gefährdeten ökonomischen und politischen Ordnung ist und weniger der, die wie mir scheint, heute vorherrscht, dass die Krise die Feindseligkeit aller gegen alle in Akt zu setzt, die der Staat in Erfüllung eines Bedürfnisses seiner Bürger nachgerade in immer neuen Kampagnen gegen die von außen kommende Bedrohung, die als heimtückische Krankheit wütet, kollektiviert. Diese Form des permanenten Notstands, der sich als permanente zivile Generalmobilisierung präsentiert, war 1968 kaum vorherzusagen gewesen, wo sie doch heute noch dem traditionellen Begriffsinstrumentarium des Marxismus unüberbrückbare Schwierigkeiten auftun. Diesem Instrumentarium, die Demokratie entweder als durch ihren Widerpart, den Faschismus, gefährdet erscheint, oder die an sich schätzenswerte Demokratie als Maskerade des Faschismus vorgeführt wird, statt als Wesenszug des Faschismus erkannt zu werden. Und gerade vor diesem Hintergrund liest sich manche Passage der Transformation, trotz der genannten Einschränkungen, mit Gewinn, nämlich als Charakterisierung der postfaschistischen Epoche als einheitlicher, als kontinuierlicher, die sowohl den Wohlfahrtsstaat als auch den schlanken Staat, sowohl den Kooperatismus als auch die Kampagnendemokratie heutiger Tage umfasst. Ich zitiere nochmal aus diesem Buch: Soweit der moderne Kapitalismus sich auch vom Faschismus entfernt haben mag, der präfaschistisch-liberale Ruf nach dem starken Staat wiederholt sich postfaschistisch-neoliberal und präzisiert sich in der Bereitschaft der Privilegierten, selbst Opfer zu bringen und sich Beschneidungen aufzuerlegen, wenn dadurch die Freiheit besser geschützt werden kann. Freiheit bedeutet in diesem Sinne nicht die Restitution des Liberalismus, die nach einem Wort Horkheimers dem Arbeitslosen immerhin noch die Würde beließ, ihn nicht zu beachten, sondern bedeutet die Aufrechterhaltung der Handlungsfreiheit des autoritären Staates, der, und seien seine Zuwendung noch so kärglich bemessen, dennoch die einzige und damit fetischisierte Appellationsinstanz der Gemeinschaft der Entwerteten bleibt. Die Wiedererrichtung eines Ordoliberalismus im Wohlstandsstaat ist genauso scheinhaft wie der Neoliberalismus des schlanken Staates. Mögen ihre Verlaufsformen auch noch so unterschiedlich scheinen, ist der eine eher gekennzeichnet durch Passivität und Repräsentation, der andere durch Aktivbürgertum und Selbstverwaltung, so haben beide doch nichts mit dem klassischen Liberalismus mehr zu tun. Die Sorge des Wirtschaftssubjekts um sich selbst ist unwiederbringlich transformiert in die Sorge des Volksgenossen um die Handlungsfähigkeit des Staates. Ein Wohl und Wehe jenseits des eigenen Staatsbürgerdaseins ist nicht mehr vorstellbar. Selbst die private Altersvorsorge wird in staatlichem Auftrag installiert. Der kollektive Run zur Börse wird als gesellschaftliche Verpflichtung inszeniert. Ich zitiere nochmal aus der Transformation: Der Anspruch des Staates zum Schutz des Ganzen, Disziplinierungs- und Disziplinarmaßnahmen gegen einzelne Volksteile zu ergreifen, ergibt sich aus der gleichen Kompetenz, die das Geschäft des sozialen Ausgleichs besorgt. Heute angesichts der Schröders und Haiders erleben wir das eben Gesagte in Reinkultur. Der soziale Ausgleich wird gerade dadurch besorgt, dass Disziplinarmaßnahmen gegen Teile der Bevölkerung ergriffen werden, symbolische und handgreifliche, formal gesetzliche und spontan eigenmächtige. Das war eigentlich das, was wir in der Bahamas als negative Integration bezeichnen wollten. Ich zitiere auch nochmals: Der alte liberale Staat, der sich wenig um Sozialsicherung, Rentenwesen und Arbeitsmarktordnung kümmerte, kannte nur den nackten Armee- und Polizeieinsatz gegen die streikenden Arbeiter. Der heutige politische Staat darf den Notstand auf alle Bereiche ausdehnen, deren Regelung ihm gesellschaftlich übereignet worden ist. Scheinen diese Bemerkungen auch auf den ersten Blick eher auf ein System von Notverordnung hinzuzielen? So gilt doch, dass die Deregulierung der Sozialsysteme von Staats wegen genau deswegen mitnichten eine Entregulierung bedeutet. Die sogenannte Sozialordnung bleibt, schlank wie auch immer, weiterhin unter Kontrolle des Staates, gerade weil sein Budget restringiert ist. Um das an etwas sehr Alltäglichem zu verdeutlichen. Liberal scheint unsere Epoche heute wieder zu sein, wenn man das böse Wort Oscar Wildes wieder anwenden kann, dass die soziale Schichtzugehörigkeit am Zustand des Gebisses wie in der Lebenserwartung im Allgemeinen zu erkennen ist. Damit aber, mit dieser reinen Zustandsbeschreibung, erschöpft sich die Parallele zur liberalen, vorfaschistischen Epoche. Dem liberalen Staat jedenfalls wäre es gleichgültig gewesen, ob sie seine Bürger die Zähne putzen oder nicht. Der deregulierte Sozialstaat hingegen, dehnt seine Kontrolle selbst auf diesen Lebensbereich, den wir allmorgendlich durchlaufen, aus, indem er Zuwendungen von Versicherungsseite her von der Selbstverantwortung, wie es heißt, der Bürger abhängig macht, ergo dem Gebisszustand und der Frequenz des Arztbesuches. Ein gewagtes Beispiel, gewiss, aber es zeigt meines Erachtens als Schlaglicht, wie tief Kontrolle in den Alltag hinabreicht, auch jenseits der, wie bekannt, schon enormen Offenlegungspflichten, denen beispielsweise Sozialleistungsempfänger unterliegen. An Julian Brückner resümieren so: Deshalb zerstört seine Praxis die des postfaschistischen Staates, genauso wie des nationalsozialistischen Staates, die alte liberale Formel von der Trennung von Staat und Gesellschaft. Eine grundlegend wichtige Feststellung Brückners und Agnolis, denn es ist vielleicht das Kennzeichen der faschistischen Epoche, so wie wir sie versuchen zu skizzieren, die ihn heute wie 1933 von der liberalen Epoche des Kapitalismus signifikant und irreversibel unterscheidet und natürlich dennoch sein legitimer Nachfolger ist. Die Aufhebung der relativen Autonomie der gesellschaftlichen Sphären zueinander. Gesetzgebung und Unterhaltung, Politik und Kunst folgen einem kollektiv geteilten Ressentiment. Es ist ein und derselbe Ungeist, der alle Bereiche durchherrscht und Faschismus und Postfaschismus solcher Gestalt so immens demokratisch macht. Nicht von ungefähr ersetzt dem NS der Wink des Führers den Erlass eines formalen Gesetzes, was nur deshalb funktionierte, weil ein jeder sich im Führer wiederfand, dessen Omnipotenz der gewünschten eigenen entsprach und dennoch nur dem verlängerten Stammtisch Machtworte verlieh. Immer wollte der Faschismus das Moment der Bewegung festhalten, die sich den vormalig geltenden Spielregeln entzieht und damit einerseits die größtmögliche Partizipation und die größtmögliche Kontrolle durch die Bevölkerung über die Bevölkerung erreicht. Die bitteren Scherze des Karikaturisten Achim Gräser, der auch für die Titanic zeichnet, der die NSDAP als größte Bürgerinitiative der Geschichte zur Kenntlichkeit entstellt, klären besser über das Wesen, meiner Meinung nach, des Faschismus auf, als die ganze archivarische Akribie eines Reinhard Kühnel. Der autoritäre Staat ist die staatgewordene Bewegung. Gerade jene Kombination von Kontrolle und Kampagne kennzeichnet wieder den nachkooperatistischen Faschismus, dessen Exponenten Schröder wie Haider sind. Was aber nicht heißt, das möchte ich nochmal betonen, dass der kooperatistische Postfaschismus im Grunde ganz anders gewesen wäre. Das Maß und die Frequenz der Mobilisierung hängt a. ab von der Größe des zu verteilenden Kuchens, wie b. vom Maß der Internalisierung des Faschismus im je Einzelnen. Im sogenannten schlanken Postfaschismus ist a. geschrumpft und b. logischerweise gewachsen. Der Notstand ist permanent, ohne eines Ermächtigungsgesetzes noch zu bedürfen. Die einzelnen Volksteile, von denen Agnoli und Brückner sprachen, gegen die er in medialer und nicht mehr legalistischer Weise ausgerufen wird, befinden sich ohnehin bereits im Visier des Ganzen, sodass der Staat nicht mehr den Notstand in Szene zu setzen gezwungen ist, sondern ihn einfach nur als permanenten gesellschaftlichen moderiert, also die Hunde von der Kette nimmt oder sie von der Kette lässt und nur bei Bedarf im Namen des Volkes in Gesetz und Verordnung gießt. Recht haben die Kommentatoren, die stolz darauf verweisen, dass der deutsche Herbst sich heute so nicht wiederholen könnte. Sie haben deswegen recht, weil er bis heute nicht geendet hat. Dieser Mechanismus ist so weit verselbstständigt, dass selbst Neonazis, die doch wie kaum jemand anderes die sogenannten Ängste und Sorgen der Bürger tatkräftig ventilieren, zum Objekt einer solchen Kampagne negative Integration werden können. Wiewohl sie natürlich das Jagdfieber im Vergleich zu den 70er Jahren gegen die sogenannten Linksextremisten in Grenzen hält. Dafür, dass Postfaschismus als gesellschaftlich internalisierter und habitualisierter Faschismus beschrieben werden kann, spricht nicht nur, dass der Verfolgungsaffekt, der sich in Windeseile in politische Kampagnen umsetzt, sich mittlerweile sogar gegen offen bekennende Faschisten richten kann, sondern es spricht auch dafür, dass tatsächlich die einzig gefürchtete Opposition der Massenzuspruch zugetraut wird, die der Neonazis ist. Denn sie richtet sich nicht gegen den autoritären Staat, sondern fordert nur sein volkstümliches Idealbild wieder ein. Vollbeschäftigung und Rassereinheit. Ein überschießendes Engagement, das prinzipiell als wünschenswert und integrationsfähig erscheint, soweit es seinen Wunsch nach traditioneller faschistischer Durchorganisierung der Gesellschaft auf realistische Größenordnungen zurückschraubt und zu Verfolgen von sogenannten im ostdeutschen Slang Asseln, Zecken und eben Ausländern dem Souverän überlässt. Nur als Belohnung für ein an sich wünschenswertes Engagement lässt sich das neu aufgelegte Aussteigerprogramm der Bundesregierung lesen. 50.000 Mark dafür, dass man von einer selbstgemachten nationalen Revolution ablässt und sich auf das Mitmachen der anstehenden Nationalreformen verschreibt. Eine unserer Thesen war, dass in der Popularität Haiders und seiner Parolen, die auf Verunmittelbarung von Herrschaft und auf Deregulation hinauslaufen, sich ursprüngliche, konstitutive Züge des Nationalsozialismus zeigen, ohne sein historisches Gepräge noch annehmen zu müssen. Züge, die auch der wohlfahrtsstaatliche Postfaschismus nie abgelegt hatte, wiewohl sie in ihren Erscheinungsformen gleichsam sistiert oder gezügelt waren. Das lässt sich unseres Erachtens an der ungebrochenen Aussagekraft des 1938 erschienenen Textes von Horkheimer über die Juden in Europa zeigen, der auch den legendären Satz enthält, dass vom Faschismus nicht reden solle, vom Kapitalismus schwiege. Horkheimers Beobachtungen werden mir als Leitfaden für weitere Ausführungen dienen. Viel auf den ersten Blick Stichhaltiges ist gegen Horkheimer eingewandt worden. Gewiss hat er das Mörderische nicht aufhören können, der staatlich organisierten Antisemitismus unterschätzt, 1938 wohlgemerkt. Ebenso wie den Durchhaltewillen der Deutschen im kommenden Krieg. Weil Horkheimer die auch im Nationalsozialismus kontinuierenden Widersprüche, die sich aus der politischen Ökonomie ergeben, für im schlechten Sinne des Staatskapitalismus für aufgehoben erklärte, sei er in ausweglosen Pessimismus verfallen. Und sicher klingen Sätze wie, zitiere Horkheimer, die Ökonomie hat keine selbstständige Dynamik mehr. Sie verliert ihre Macht an die ökonomisch Mächtigen. Sie klingen schräg. Gewiss wäre einzuwenden, dass das Kapital sich von der eigenen Krisenhaftigkeit nicht emanzipieren kann. Gewiss wäre zu kritisieren, dass Pollocks Theorie des krisenfreien Staatskapitalismus so unhaltbar ist, wie sie sich offensichtlich auf Horkheimer bezieht. Aber Pollocks Schlussfolgerung teilt Horkheimer mitnichten, was klar wird, wenn man sich den Kontext des eben zitierten Satzes vor Augen führt. Ich zitiere wieder. Aber die totalitäre Ordnung ist nichts anderes als ihre Vorgängerin, die ihre Hemmungen verloren hat. Wie alte Leute zuweilen so böse werden, wie sie im Grunde immer schon waren, nimmt die Klassenherrschaft am Ende der Epoche die Form der Volksgemeinschaft an. Die Vermittlung wird abgeschafft. Der Faschismus ist die Wahrheit der modernen Gesellschaft, die von der Theorie, Marxens ist gemeint, von Anfang an getroffen war. Ihn zu erkennen, bedarf es keiner Revision der ökonomischen Theorie. Der gleiche und gerechte Tausch hat sich selbst ad absurdum geführt. Die totalitäre Ordnung ist dies Absurdum. Horkheimer trifft damit etwas, was seine wohlfeilen Kritiker verfehlen. Jene schließen aus der richtigen Feststellung, dass es nach wie vor die Abstraktionen sind, die die Menschen beherrschen, eben auch die Mächtigen, dass der Kapitalismus immer mit sich selbst identisch bleibt, dass die Chancen der Revolution immer gleich gut sind, dass gar, wie es bei Postone am Schluss heißt, die neuen sozialen Bewegungen einen adäquaten Ersatz für die revolutionären proletarischen Bestrebungen des 19. Jahrhunderts darstellen und dass damit zu schlechter Letzt der Faschismus kein Einschnitt, sondern maximal ein Betriebsunfall im Business as usual war. Dagegen erfasst Horkheimer den Charakter des epochalen Wandels des Kapitalismus von Liberalismus in Faschismus, die Übersetzung des planlos anonymen Marktgeschehens in unmittelbare Herrschaft. Ein Wandel, der so weit geht, dass dieses Geschehen überhaupt nicht mehr als solches, sondern nur durch seine Übersetzung in Herrschaft erscheint, die bewusst, nicht im Sinne von aufgeklärt, sondern im Sinne von Absicht und Planmäßigkeit, auf die vermassten Einzelnen wirkt. Horkheimer: Die Ausbeutung reproduziert sich nicht mehr planlos über den Markt, sondern in der bewussten Ausübung der Herrschaft. Die Kategorien der politischen Ökonomie, Äquivalententausch, Konzentration, Zentralisation, sinkende Profitrate, haben heute noch reale Gültigkeit. Die Ökonomie ist jedoch in die Praxis planmäßiger Gewalt eingegangen, die die sozialen Gegensätze unmittelbar zu meistern sucht. Dadurch, dass alles gleich bleibt, die abstrakte Herrschaft der Kategorien der politischen Ökonomie, ändert sich alles, allem voran die Form dieser abstrakten Herrschaft, die so total wird wie der Sachzwang des hoch zusammengesetzten Kapitals. Die Einheit von Ohnmacht gegenüber der Abstraktion und Willkür in der Konkretion, die das Herrschaftspersonal des Faschismus von Anfang an kennzeichnet, wird so ein beständiger Grundzug. Die permanente Krise, die nicht zum Ausbruch kommen darf, übersetzt sich in politische Übersprungshandlungen, die Kraft eigener Dynamik stets zum blanken Terror tendieren. Personen sind es, die das Apersonale, die Krisenhaftigkeit des Kapitals, die Selbstvernichtung der wahren Arbeitskraft an Personen abreagieren und abreagieren müssen. Ob die Objekte solcher Willkür noch überhaupt in einem begründbaren Zusammenhang mit dem Übersprung stehen, ist uninteressant. Wer Jude und damit unser Unglück ist, bestimme ich, hieß es bei Hitler. Bei Fischer heißt es, dass Milosevic schuld an der Verelendung in Ex-Jugoslawien sei. Und für Schröder drücken die Arbeitslosen die Wachstumsraten der Wirtschaft. Bei Horkheimer liest sich das so: Die Freiheit der Führer ist Trug wie der des Geschäftsmanns. Wie er vom Markt abhing, hängen sie von blinden Konstellationen ab. Jedes in der einstmals abgetrennten Sphäre der Ökonomie auftretende Problem ist ein unmittelbar politisches geworden. Aus dem je individuellen Scheitern des Einzelnen bereitet die faschistisch formierte Gesellschaft, in der die Angst vor der Überflüssigkeit Volk und Personal der Herrschaft zusammenschweißt, eine Katastrophe, die die so geschaffene Mehrheit eine ebenso geschaffene Minderheit bereitet und zufügt. Horkheimer sagt, im Hinblick auf das Scheitern sämtlicher New Deals, Image 1938, die soziale Herrschaft, die mit ökonomischen Mitteln nicht zu halten war, weil das private Eigentum sich überlebt hat, wird mit direkt politischen fortgesetzt. Diesem Zustand gegenüber repräsentiert der Liberalismus noch in seiner Verfallsform das größtmögliche Glück der größtmöglichen Anzahl. Denn, jetzt kommt die Begründung, denn die Menge des Unglücks, das die Majorität in den kapitalistischen Mutterländern erlitt, ist kleiner, als sie heute auf die verfolgten Minderheiten konzentrierte. Ökonomische Bedrohung oder gar Scheitern wird nicht mehr als Einzelschicksal von einer anonymen Instanz, dem Markt, erlitten, sondern nur noch im Kontext mit dem Staat. Er ist es, der die Unterstützung kürzt. Er ist es, der auf Abschaffung des Tarifsystems drängt. Er ist es aber auch, der zur Behebung der Missstände angerufen wird, sprich, um die Menge des Unglücks, von der Horkheimer sprach, eben auf Ausgewählte zu konzentrieren. Nicht auf eine Beschneidung dieser Funktion zielt dann auch die antietatistische Rhetorik des neoliberalen Faschismus, sondern auf die Reinigung des Staatshaushaltes von zögerlichen Elementen, die die barbarische Krisenlösung behindern und natürlich von parasitären Kostgängern des Staates, Arbeitslosen, jüdischen Gemeinden etc. Eine Mehrheit drängt es so zur Wiederholung Ob in heidischer oder anderer Form sei dahingestellt. Herrschaft soll wieder so unmittelbar werden, wie sie es zur Zeit der deutschen Arbeitsfront schon einmal war. Allerdings natürlich in einer sehr viel individuelleren, flexibleren Auffächerung von ungarantierter Beschäftigung über den Dumpinglohn bis hin zur durchaus traditionellen Zwangsarbeit für Unterstützungsempfänger. Auch dazu könnte man Horkheimer herbeiziehen. Horkheimer schrieb, anstelle des Tausches mit der Arbeit tritt das Diktat über sie. Waren die Massen in den letzten Jahrzehnten aus Kontraktpartnern, Bettler, Objekte der Fürsorge geworden, so werden sie jetzt unmittelbar Objekte der Herrschaft. Im vorfaschistischen Stadium bedrohten sie die Ordnung. Im Spätkapitalismus verwandeln sich die Völker zuerst in Unterstützungsempfänger und dann in Gefolgschaften. Zuerst will hier sagen, dass es ohne Unterstützung sicherlich keine Gefolgschaft gegeben hätte. Aber dass die Gefolgschaft gekündigt würde, nur weil die Unterstützung karger wird, folgt daraus mitnichten. Der Staat ist tatsächlich nach dem epochalen Zusammenbruch des mehr oder weniger ungesteuerten Marktes Ende der 20er Jahre zum Lebensmittel geworden. Daran ändert nichts, ob dieses Lebensmittel nun Eintopf oder bloß Wassersuppe ist. Nicht einmal, dass man für die Wassersuppe sich in den Schützengraben begeben muss, ändert mir etwas an der Verstaatlichung der Subjekte, die, notabene, ihrem eigenen unmittelbaren Bedürfnis entspringt. Die Zwanghaftigkeit dieser Verstaatlichung, die Gewissheit, dass allein die staatliche Handlungsfähigkeit und nicht mehr das Vertrauen in die höchst eigene Verkaufbarkeit, die Existenzgarantie noch gewährt, hat sich in einem Maße habitualisiert, dass die Kürzung der staatlichen Alimente relativ klaglos hingenommen wird. Das, was nur interessiert, womit diese Kürzung, siehe Haider, bestens verkauft werden kann, ist das Versprechen, dass die lästigen Mitesser vom Tisch verjagt werden. Je erschütterter das Vertrauen in die eigene Verwertbarkeit, desto polternder nicht nur das Beharren auf nationaler und rassischer Zugangsberechtigung, sondern auf der eigenen Solidität, die Fähigkeit des kleinen Mannes zur harten Arbeit und Opferbereitschaft. Zwang soll wieder alle von Blutswegen Gleichen zu Arbeitstieren machen und alle diesen Zusammenhang Fremden ungleich halten. Was auch für die gilt, die diese Gleichheit durch Parasitismus verwirkt haben, Faulenzer, Penner, Subventionsbezieher, die nichts Erbauliches für die Gemeinschaft liefern, Kunstbagage, jüdische Gemeinden sowieso, aber eben auch Beamte und Funktionäre, die im Auge des Neiders ihre soziale Sicherheit auf Kosten unserer Unsicherheit behaupten. Dass man die einen nur beschimpfen, die anderen aber verfolgen soll, versteht sich für den autoritären Charakter von selbst. Erwischen soll es die, denen man unterstellt, sie lebten besser. Sie sonnte sich in unverdientem Glück. Als logische Verlängerung des im deutschen Wohlstandsschlager romantisierten Vagabunden oder Zigeunerjungen neidet man noch dem offensichtlich Armen und Elenden seine Beschäftigungslosigkeit. Friedrich Merz, Generalsekretär der CDU, kann sich des Beifalls sicher sein, wenn er diese Glücklichen sogar aus dem bürgerlichen Verkehr der Teilhabe am allgemeinen Äquivalent ausschließen möchte und ihnen nur noch Lebensmittelgutscheine statt Geldleistungen gönnt. wie jetzt schon den Asylbewerbern. Ein ähnliches unverdientes Glück wittert man aber ausgerechnet auch bei den Kujonieren solcher Parasiten, den Beamten des öffentlichen Dienstes, deren Existenzsicherheit als genauso parasitär am Staat angesehen wird, wie das vom Staat selbst verwaltete und alimentierte Elend. Dem Steuerrebell, Urtyp des neoliberalen Faschisten, der gegen Korruption und Verschwendung sich wendet, ist jede Mark zu viel, jeder Schilling sowieso, die in derlei Usurpatoren gesteckt wird. All das ist ein Betrug an der Gemeinschaft, den innerer Kitt, das neidvolle Wachen darüber ist, dass ja keiner aus der Phalanx des Unglücks ausscheidet, sich davon stiehlt. Eine gemeinsame Lehre aus dem deutschen Parteienskandal und dem Aufstieg der FPÖ. Bei Horkheimer liest sich das so: Die Unteren dürfen nicht zu glücklich werden, sonst hören sie auf, Objekte zu sein. Die Wut aber, die durch das Elend erzeugt wird, die tiefe, inbrünstige, geheime Wut der an Leib und Seele Abhängigen, betätigt sich dort, wo Gelegenheit ist, also gegen das Schwache und Abhängige selbst. Und ist es das nicht von vornherein, wird es dazu gemacht. Das ist das Unwesen der negativen Integration, die man als gemeinsamen Willen zum Unglück beschreiben könnte. Er ist die Basis des Bündnisses von Mob und Elite. Letztere weiß diese Vorgabe sehr wohl zu nutzen, um Hemmnisse auf dem Sparkurs vorzuräumen, die Zustimmung zum Terror gegen die besonderen Volksteile, die in die Gesundung des Staatshaushaltes umzumünzen. Aus einem April in der Welt am Sonntag veröffentlichten Untersuchung geht hervor, dass 1994 in Deutschland erst 33% der Bevölkerung davon überzeugt waren, dass der, der nicht arbeite, auch nicht arbeiten wolle, während 2001 über 60% dies zu Protokoll geben. Der neuerdings offen ausgestellte Pseudo-Individualismus ist kein Zeichen, dass der Faschismus sich demokratisiere oder gar mit dem Liberalismus aussöhnen müsse, sondern bringt offen denn je ans Tageslicht, was den Faschismus von jeher kennzeichnete. Dass seine Massenverbände, genau wie das beschriebene Bündnis, von tiefer und allseitiger Feindseligkeit bestimmt werden. Der Konkurrenzkampf aller gegen alle geht weiter nicht nur mehr im Sinne eines objektiven Schicksals des Marktteilnehmers, sondern im Sinne subjektiv ausgeübter wie erlittener Willkür, als die Ohnmacht gegenüber dem objektiv sich vollziehenden Verhängnis auftritt. Der neueste Faschismus aber muss im Gegensatz zu seinen Vorläufern sehr viel weniger so tun, als ob er die eigenen traditionellen Lügen von Solidarität und nationaler Geborgenheit noch glauben würde. Er ist so selbstverständlich geworden, dass er sein Wesen, die willkürliche Selektion, noch offen preisgeben kann, ohne noch wie sein historischer Vorgänger Mimikrie betreiben zu müssen, Mimikrie an Solidarität der revolutionären Arbeiterbewegung. Gerade die wachsende Gleichheit derer, die um die Vernutzung ihrer Arbeitskraft zu einem existenzsichernden Preis ringen, setzt die Willkür der Selektion von Staatswegen in den 90er Jahren eine fast vergessene Kraft. Horkheimer: Die Lüge von der Gerechtigkeit, die Lüge von der freien Bahn, die Lüge vom Gottesurteil des Erfolgs sind so durchsichtig geworden, aber eben auch so zwingend wie je, denn die Bürokratie entscheidet über Leben und Tod. Sie schiebt die Verantwortung für das Scheitern von Existenzen nicht wie die alten Kapitalisten auf Gott, sondern auf staatliche Notwendigkeit. Horkheimer erkannte damit, denke ich, den zutiefst asozialen Charakter, der den Zwangsverbänden des NS eignet und der in die Hierarchisierung und Organisation des sozialen Abstiegs à la Schröder und à la Haider offen sich als Demokratisierung zeigt. Sehnsucht nach unmittelbarer Herrschaft und Lust am Abschuss gerade dessen, der einem zutiefst in Überflüssigkeit und Austauschbarkeit ähnlich ist.
In der Diskussion zu dem Referat von Uli Krug tauchte unter anderem die Frage auf, wie man denn die Besonderheit Deutschlands so betonen könne. Schließlich gäbe es doch überall in fast jedem Land Nazis und Faschisten. Krug dazu:
Es ist richtig festzustellen, dass es eine gewisse Anähnelung gibt, einfach aufgrund dessen, dass es diese allgemeine Tendenz in der Subjektform zur Überwindung der Schranken, die früher mal zwischen Individuum und Staat, Politik, Ökonomie, Gesellschaft, Kultur etc. bestanden haben, dass die eingerissen sind. In diesem Einreißungsprozess hingegen war der deutsche Nationalsozialismus sehr, sehr fortschrittlich und hat letztendlich einen Schritt gesetzt, einen Pace gesetzt, der in dieser Klarheit und in dieser Deutlichkeit und auch in der Klarheit und Deutlichkeit der Konsequenz schwerlich nur zu überbieten sein dürfte. Horkheimer hat sich, wenn ich nochmal auf den Aufsatz zurückkommen darf, auch schon 38 dazu geäußert, dass es eben nicht der Gegensatz zwischen liberaler Gesellschaft und Faschismus sei, der in den End-30er Jahren noch als ein existenzieller oder als ein essentialistischer aufzufassen wäre. Die Frage, vor der wir stehen und die auch als antideutsche Zeitung so versuchen zu beantworten, ist die: Wie kommt es dazu, dass es überall Nazis gibt, überall Verkehrsformen, die eben auch als postnationalsozialistisch beschrieben werden können, was wir versucht haben, aber andererseits diese vollkommene Einheit, von der ich sprach, zwischen Ressentiment und Staatsräson, in dieser Form nur in Deutschland und eben damit auch in Großdeutschland, in Österreich, zur wirklich sich selbst erfüllenden Prophezeiung werden konnte, die eben in Auschwitz gipfelte. Und die weitere Frage wäre die: Sind die Unterschiede, die wohlgemerkt, Horkheimer hat selber schon geschrieben, keine essentialistischen sind, sondern solche dieser Art, dass sich das barbarische Potenzial des Subjekts in Deutschland halt in einer Art und Weise entfalten konnte, wie es in anderen Ländern nicht statt hatte, nämlich eben in dem Zusammenfallen von Staat und privatem Ressentiment, inwieweit das die Nachkriegsgesellschaft mitteleuropäischer Art und deutscher Art von der westlicher Art unterscheidet. Ich bin selber in dieser Hinsicht, unentschieden wäre das falsche Wort, aber nicht in der Lage, ein klares Trennkriterium mehr anzugeben, außer das eher etwas weichere Kriterium, was eine westliche Lebensart immer noch perpetuiert im Sinne des Humors, des allgemeinen Umgangs miteinander, der größeren Distanz in Form des öffentlichen Raumes, des anderen Umgangs miteinander, die sicherlich keine ontologischen Kriterien sind, sondern Frage einer anderen Gesellschaftsgeschichte, die sich natürlich in den Verkehrsformen widerspiegelt. Also ich werde diese Frage im Sinne, dass man das, was wir als Deutsches beschrieben haben, auch als Amerikanisches beschreiben kann man eigentlich weder mit Nein noch mit Ja beantworten. Mit Ja sicherlich, weil es eine allgemeine Tendenz ist. Mit Nein sicherlich auch, weil der Postfaschismus und speziell auch das Ressentiment, das sich auf ihn bezieht, in Deutschland schon stärker von Schuld, Abwehr und Willen geprägt ist als in anderen Ländern, wo damit eher kokettiert wird. Hier ist es der Nachvollzug eines bereits Geschehenen, um dessen Anerkennung man ringt. In Amerika, wenn man zum Beispiel an die Milizen denkt oder ähnliche andere Bewegungen, die wirklich mit Fug und Recht als faschistisch zu bezeichnen wären und die auch einen sehr großen Einfluss haben im fundamentalistischen Bibelgürtel, also unglaublich großen Einfluss, ist das immer noch in einer Art und Weise eine kollektive Schrulle, ne, gegen die es eine liberale Gegenwehr noch gibt, zum Beispiel durch die Jewish Anti-Defamation League, ein Gegenpol, der weiß Gott schwach sein muss, weil sein Fundament einfach ein zerbröckelndes ist, aber einer, der existiert. Und die Existenz dieses Gegenpols, die würde ich für Deutschland und Österreich einfach bestreiten, weil die Funktion der Öffentlichkeit in Deutschland im Sinne des Mahnens vor dem Antisemitismus auch immer ein gewisser Stolz auf die vollbrachte Leistung, auf die originäre historische Leistung mitschwingt und diese Distanz zum Staatsprojekt Auschwitz letztendlich fehlt, die eben in jedem liberalen Land, jedem liberalen westlichen Land durchaus gegeben ist. Also es ist, wenn ich es mal wiederholen darf, kein essentialistischer Unterschied, aber eben möglicherweise für Betroffene einer, der ums Ganze, nicht ums Leben geht.
Selbst im scheinbar Gleichen lassen sich die Unterschiede zwischen westlichen Gesellschaften und deutscher Gemeinschaft ausmachen.
Wir hatten in der Bahamas vor einigen Jahren einen Text drin über den Amoklauf, den Schulamoklauf in Littleton. Versucht wurde darin klarzumachen, dass es sich natürlich dort bei diesen beiden Jugendlichen tatsächlich um die handelte, als diese in den Medien beschrieben wurden, nämlich als Fans Adolf Hitlers, als Fans deutscher Gruftmusik letztendlich, also in dem Sinne, dass diese deutsche Substantialitätskultur bereits eingewandert ist und auch einen fatalen, wenn man will, katastrophischen Reiz speziell auf weiße Jugendliche in den USA ausübt. Andererseits haben wir auch versucht, in diesem Text noch einen Unterschied klarzumachen, inwiefern selbst der Wahn der Milizen, der Wahn der neonazistischen Gruppen in den USA auf eine ganz merkwürdige Art und Weise noch an den Prämissen der Verfassung von 1776 festhält, nämlich den, dass der Staat sich nicht einzumischen hat in den privaten Wahn, während mir doch scheinen will, dass selbst in dieser Kollektivzustimmung zur Verschlankungskur des Sozialstaates, wie es auch gerade in Österreich stattfindet, eben auch als Straßenkampagne, ne, eine Identität zwischen Staat und Subjekt, an dem das Individuum, das Stoffliche quasi nur dranhängt, gegeben ist als historischer Fakt, der unhintergehbar und irreversibel ist, während die Allianz zwischen Liberalismus in merkwürdiger, wahnhafter Form und dem Faible für deutschen Substantialismus und Kollektivismus in den USA eine andere Gemengelage eingeht. Wenn man sich auch die Waco-Geschichte anschaut, des Stürmens des FBI, des Hauses einer sogenannten Selbstmordsekte, wäre das in Deutschland so in der Form kaum vorstellbar, weil das, was diese wahnhaft zusammengepferchten dort in diesem Haus wollten, war, in Ruhe gelassen zu werden. Und dieses Element, das in Ruhe gelassen werden vom Staat, trägt in einer ganz eigenartigen Weise, die mir auch selber schwerfällt zu beschreiben, den Liberalismus in einer merkwürdig pervertierten Form weg, der dem Staat prinzipiell misstrauisch gegenübersteht und die Selbstorganisation in Staatsferne wohlgemerkt, in einem merkwürdigen Glauben an die Frucht der eigenen Arbeit und an die Kraft der eigenen Regulation mit sich vortragend, während das in Deutschland zwar als Parole auch ausgegeben wird, natürlich, gerade im Jetzt und gerade so wie beschrieben, die Perspektive aber eher auf die Handlungsfähigkeit und das Eingreifen des Staates gelenkt ist. Und wenn man die Ostdeutschen, speziell die Ostdeutschen, Neonazi-Banden mit Milizen der USA und den entsprechenden vergleichen würde, käme man sicherlich auf genau eben jenen Unterschied, dass, wie es vorhin versuchte zu formulieren, dass diese Ostdeutschen, die es auch in Gesamtdeutschland gibt, aber eben prononciert im Osten, Neonazi-Banden darauf gieren, darauf lauern, ja quasi durch Tathandlung einfordern, dass der Staat endlich wieder sich um sie kümmert, um ihre Belange sich kümmert, sich überall einmischt, ihnen endlich die Gelegenheit wieder gibt, sich in einer Art Hitlerjugend zu organisieren, anerkennt ihre Leistung fürs Volkstum, das natürlich in Deutschland vom Staat nicht zu trennen ist in der Form, während die amerikanische Miliz genau das sich verbittet, ne? In der Form, dass Einmischung widerfährt. Sie glaubt nämlich, natürlich auch ähnlich dem antisemitischen Wahn bei uns, dass die Regierung von den Vereinigten Nationen und von Marsmenschen, das ist so eine Doppelprojektion, Stars Down to Earth, kennt man von Adorno, die der Staat hat, kontrolliert würde und insofern an sich verderbt wäre. Ne? Das ist ein Glaube, den es in Deutschland auch gibt, aber der sich nicht an den Staat an sich oder gegen den Staat an sich richtet, sondern nur gegen ein Personal, das eben zögerlich, nicht zupackend erscheint, verlogen, korrupt etc. pp., aber eben nicht gegen die Handlungsfähigkeit, Sanktionsgewalt und Notstandsneigung des Staates. Ne? Und ich denke, da kann man wirklich in derselben antisemitischen Projektion, also in der gleichen antisemitischen Projektion, das nicht selbige wiederfinden, wie eben selbst der Faschismus in den USA in seinen Banden verkörpert, einen Mythos der Gründerzeit mit sich rumschleppt, der offensichtlich handlungsleitend ist, wenn man in die Gefechte, deswegen habe ich Waco eingeführt, denkt, der bei uns kaum denkbar wäre, eine Schießerei zwischen BGS und Neonazi-Bande. Ne? Also will mir schwer vorstellbar scheinen. Also ich denke da eher an die sicherlich kritischen Allianzen, die sich an der Oder-Neiße-Grenze abspielen. Ne? Und auch wenn du die Oder-Neiße mit dem Rio Grande vergleichen würdest, ich denke, der Unterschied würde augenfällig werden, weil es kein essentialistischer zu benennender Unterschied mehr ist, wie in viele Sonderwegs Theoretiker, die mir persönlich sympathisch sind, die aber meiner Meinung nach in der Hinsicht vom Holzweg sich befinden, rausdestillieren wollten, weil Die Irrationalität, von der wir sprachen, eignet dem Kapitalverhältnis und seiner Subjektbildung im Allgemeinen. Die Form, die es im Besonderen annimmt, die ist sicherlich so, dass sie eben auch ein längst historisch Vergangenes immer mit sich als Fundament weiterschleppt.
Das Referat von Uli Krug sowie weitere Kongressbeiträge erscheinen in der Nummer 2 2001 der vom Kritischen Kreis herausgegebenen Zeitschrift Streifzüge. Die Streifzüge können an folgender Adresse bestellt werden: Kritischer Kreis, Margaretenstraße 71-73, Tür 23, 1050 Wien oder per E-Mail streifzuege@aon.at. Einige der Texte, die in den Streifzügen erscheinen, sind auch in der Papyrothek der Internetausgabe von Kontext 21 verfügbar. In der Printausgabe von Kontext 21 ist von Uli Krug in der Nummer 4-5 1999 der Beitrag Interesse, Gewissen und Projektion im Jugoslawienkrieg erschienen. Die Zeitschrift Bahamas kann unter folgender Adresse bestellt werden: Bahamas, Postfach 62-06-28, 10796 Berlin. Oder per E-Mail bahamas@mail.nadir.org. Gestaltung der Sendung Stefan Griegert, Sprecher Robert Zöchling. Ein Probeabo der Zeitschrift Kontext 21, die nächsten drei Ausgaben kostenlos, unverbindlich und ohne automatische Verlängerung, kann an folgender Adresse bestellt werden: Kontext 21, Schottengasse 3a-1-4-59, A1010 Wien. Die Internetausgabe befindet sich an der Adresse http://kontext21.mediaweb.at. Es ist jeweils die lateinische Schreibweise zu beachten, also Kontext mit C und 21 als XXI.